SRF 3.
Richtungswechsel nach den größten demokratischen Wahlen der Welt. In Indien verliert die Kongresspartei des Gandhi-Clans die Macht. Keine hoffnungsvolle Entwicklung in der Ukraine. Der neueste Bericht zur Menschenrechtslage sieht eine drastische Verschlechterung. Selbstkritik beim Präsidenten des Weltfußballverbandes. Sepp Blatter bezeichnet die WM-Vergabe nach Katar als Fehler. Veränderung an der Wetterfront. Im Norden ist es heute noch oft bewölkt, morgen dann sonniger bei 15 bis 17 Grad. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Die größte Demokratie der Welt erlebt also eine politische Zäsur. Nach den Wahlen in Indien kommt es zu einem Machtwechsel. Die regierende Kongresspartei erlebt praktisch zum ersten Mal seit der Unabhängigkeit eine herbe Niederlage. Die Opposition gewinnt sogar deutlicher als erwartet. Aus Neu-Delhi der Bericht von Karin Wenger.
Die Siegerin steht fest. Es ist die hindu-nationalistische BJP mit ihrem Spitzenkandidaten Narendra Modi. Er wird der neue Premierminister Indiens. Die Partei erlebt einen Wahlsieg wie keine Partei in 30 Jahren. Bereits am frühen Nachmittag war klar, dass die BJP die absolute Mehrheit von 272 Sitzen im Parlament bereits erreicht hat. Gemeinsam mit ihren Bündnispartnern kommt sie auf mehr als 300 Sitze. Sie wird dadurch in Zukunft viel einfacher Gesetze verabschieden und Entscheide fällen können als die abgewählte Kongresspartei. Die BJP und der zukünftige Premierminister Narendra Modi stehen für eine wirtschaftsfreundliche Politik. Modi ist ein bekennender Hindu-Nationalist mit wenig Toleranz für die Minderheiten, vor allem die 150 Millionen Muslime des Landes. Der historische Sieg von Narendra Modi und seiner Partei ist die historische Niederlage der Kongresspartei. Sie hat die letzten 10 Jahre als Familiendynastie regiert. Jetzt wurde sie für Korruptionsskandale und eine schlechte Wirtschaftspolitik bestraft.
Karin Wenger. Und nun zu einem anderen Brennpunkt in die Ukraine. Die Situation der Menschenrechte im Osten der Ukraine hat sich in den vergangenen Wochen drastisch verschlechtert. Dies ist das Fazit eines Berichtes, den das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte heute veröffentlicht hat. Auslandredaktor Daniel Vollfass zusammen.
Harsche Vorwürfe richten die Beobachter des Menschenrechtsrates vor allem gegen die prorussischen Milizen, die in einigen Regionen der Ostukraine die Kontrolle übernommen haben. Pro-ukrainische Bevölkerungsteile würden unterdrückt, ihre Rede- und Meinungsfreiheit eingeschränkt. Die Liste der Vorwürfe gegen die Milizen ist lang. Menschenrechte würden zunehmend verletzt, der Bericht spricht von Entführungen, illegalen Festnahmen, Folter, Misshandlungen und gezielten Tötungen. Auch die Medien würden gezielt behindert, Journalistinnen und Journalisten aus der Ukraine oder im Ausland seien entführt, festgehalten und auch misshandelt worden. Allerdings sind nach Informationen der UNO-Beobachter auch die ukrainischen Sicherheitskräfte für das Verschwinden von Personen verantwortlich. Ein langes Kapitel in ihrem Bericht widmen die Beobachter des Menschenrechtsrates den Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen Gruppen aus der Zivilbevölkerung. Ursprünglich friedliche Demonstrationen würden von militanten prorussischen Aktivisten häufig attackiert, die örtlichen Sicherheitskräfte schauten in solchen Fällen meist zu oder beteiligten sich gar selber an den Kämpfen. Diese gewaltsamen Auseinandersetzungen müssten dringend untersucht werden, vor allem auch die Vorfälle vom 2. Mai in Odessa, als beim Brand im zentralen Gewerkschaftshaus über 40 russische Aktivisten ums Leben kamen.
Das war Daniel Voll. Der Machtwechsel in Indien und die Folgen für diese größte Demokratie der Welt und ihre religiösen Minderheiten und die Ausschreitungen am Rande des Fußballmeisterschaftsspiels und die Vorwürfe an den neuen und alten Meister FC Basel. Zuerst aber zum Nachrichtenüberblick mit Christian Lüscher.
Nach dem Bergwerksunglück in der Türkei hat der türkische Energieminister neue Opferzahlen bekannt gegeben. Demnach sind mindestens 284 Arbeiter ums Leben gekommen, 18 weitere werden noch vermisst. Ein Berater von Ministerpräsident Erdogan, der einen Demonstranten mit Fußtritten misshandelt hatte, hat sich inzwischen dafür entschuldigt. Er habe die Beherrschung verloren, weil er beleidigt worden sei. Ein Foto der Tat hatte weit über die Türkei hinaus für Entrüstung gesorgt. Das Projekt eines elektronischen, spitalübergreifenden Archivs von Krankengeschichten in der Schweiz ist ein Stück näher gerückt. Die Gesundheitskommission des Nationalrates unterstützt den bundesrätlichen Vorschlag einstimmig. Das elektronische Patientendossier soll es allen Beteiligten ermöglichen, jederzeit und von überall her auf die medizinischen Daten zuzugreifen. Den Patienten steht es offen, ob sie sich im Archiv eintragen lassen wollen oder nicht. Um die Verbreitung des elektronischen Dossiers zu fördern, soll der Bund das Projekt mit 30 Millionen Franken unterstützen. Die Kantone müssten sich aber im gleichen Umfang beteiligen. FIFA-Präsident Sepp Blatter bezeichnet die Vergabe der Fußball-WM 2022 an Katar als Fehler wegen der hohen Temperaturen in dem arabischen Wüstenstaat. Gegenüber dem Westschweizer Fernsehen sagte Blatter, man begehe im Leben viele Fehler.
Mais écoutez,
vous dites que c'était une erreur, oui?
Oui, enfin une erreur, une erreur. Vous savez, on commet beaucoup d'erreurs dans la vie.
Der technische Bericht zu Katar habe eindeutig gezeigt, dass es dort im Sommer zu heiß sei, so der FIFA-Chef weiter. Zudem deutete Blatter in dem Interview an, Frankreich und Deutschland hätten die damalige Entscheidung beeinflusst aus wirtschaftlichen Interessen. Die Swiss Casinos-Gruppe ist im letzten Jahr in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Sie konnte ihren Umsatz deutlich steigern, um 45 Millionen Franken auf rund 150 Millionen, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Spielbankenbeteiligungsgesellschaft erzielte einen Gewinn von 7,2 Millionen Franken. Im Vorjahr hatte sie einen Verlust erlitten in der Höhe von 7,7 Millionen Franken. Nach den antichinesischen Krawallen in Vietnam hat Regierungschef Nguyen Than Dung seine Landsleute aufgerufen, sich zurückzuhalten. Er tat dies per SMS. Sie sollten sich nicht zu Taten hinreißen lassen, die den Interessen und dem Ruf des Landes schadeten, hieß es im Text, der an alle Handybesitzer Vietnams verschickt wurde. Zudem telefonierten die Außenminister Vietnams und Chinas erstmals miteinander, um die Lage zu entspannen. Vietnamesische Demonstranten hatten vorgestern chinesische Fabriken angegriffen, aus Wut über eine chinesische Ölplattform vor der vietnamesischen Küste. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 8.651 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 22,09 gehandelt, der Dollar zu 89,05 Rappen. Das Wetter: am Nachmittag wechseln sich Sonne und Wolken ab bei 15 Grad. An den Voralpen und im Osten sind die Wolken dichter und es ist lokal noch nass. Morgen sind die sonnigen Abschnitte trotz Wolkenfeldern länger bei 17 Grad. Im Süden ist es heute und morgen ziemlich sonnig bei 21 Grad.
Info 3 Mittag.
Lastwagenweise Feuerwerk, viele Tonnen Blumen, kiloweise Süßigkeiten. Indiens hindu-nationalistische Partei feiert den Wahlsieg. Bisher hatte die Kongresspartei um den Gandhi-Clan seit der Unabhängigkeit 1947 praktisch nonstop regiert. Den Hindu-Nationalisten reicht es möglicherweise sogar für eine absolute Mehrheit, eine Überraschung. Ich habe Südasien-Korrespondentin Karin Wenger in Neu-Delhi gefragt, warum ist das Resultat so deutlich ausgefallen?
Zwei Gründe. Einerseits, weil die Wähler extrem enttäuscht sind von der Kongresspartei, die das Land jetzt 10 Jahre lang regiert hat. Da kam es zu großen Korruptionsskandalen unter der Kongresspartei. Und andererseits auch, weil sie ganz große Hoffnungen in Narendra Modi setzen und in die BJP und hoffen, dass er Jobs schaffen wird.
Wahlsieger ist eben dieser Narendra Modi mit seiner hindu-nationalistischen Partei. Seine Wahlversprechen, das Stichwort mehr Jobs, mehr Geld für Straßen und Schienennetze, kann er denn das alles einlösen?
Das ist natürlich die große Frage, vor allem weil die Erwartungen eben so unendlich groß sind. Also die Wähler, die glauben, Modi werde den wirtschaftlichen Erfolg, den er als Regierungschef in Gujarat verzeichnen kann, eben auch auf das ganze Land ausweiten können. Und ob er das kann, das bleibt eine große Frage, weil Indien ist nicht Gujarat, sondern es ist sehr föderal organisiert. Es hat 29 Gliedstaaten, die nicht alle so günstig gelegen sind wie Gujarat und in denen es sehr oft sehr große Armut gibt. Das heißt, Modi kann dort nicht im selben autoritären Stil regieren wie in Gujarat und hat auch sehr, sehr unterschiedliche geografische und soziale Ausgangslagen.
Modi gilt als beliebter Politiker, ist aber auch sehr umstritten. Er ist ja Hindu und versteckt auch nicht seine Abneigung gegenüber Muslimen. Was bedeutet das jetzt für Indiens religiöse Minderheiten?
Die religiöse Minderheiten, vor allem eben auch diese 150 Millionen Muslime, die fürchten Modi, die fürchten auch religiöse Spannungen. Man darf nicht vergessen, dass Narendra Modi ein sehr bekennender Hindu-Nationalist ist. Das heißt, er war seit klein auf Teil der nationalen Freiwilligenorganisation RSS. Das ist die ideologische Mutterorganisation der indischen Volkspartei BJP, für die Modi eben angetreten ist. Und diese RSS hat eine ganz klare Vision von Großindien und sie sie sagt, Indien soll wieder eine reine Hindu-Nation werden und Muslime sind eigentlich Hindus oder sollten vielleicht doch besser gehen. Und die Frage ist jetzt, wie stark wird die BJP und Modi sich von RSS beeinflussen lassen? Und dann haftet Narendra Modi auch ein zweiter großer Makel an. Das sind die interreligiösen Auseinandersetzungen von 2002 in seinem Gliedstaat Gujarat. Damals kamen über 1000 Menschen um, vor allem Muslime, und Modi schaute einfach weg.
Das waren Einschätzungen von Südasien-Korrespondentin Karin Wenger.
Info 3 Mittag.
Wieder haben einige Chaoten, ein paar tausend friedlichen Fußballfans einen Fußballabend gründlich verdorben, diesmal im Aarauer Stadion Brücklifeld. Nach dem gestrigen 3:1-Sieg Basels, mit dem sich der FCB vorzeitig den Meistertitel holte, da prügelten Hooligans brutal aufeinander ein. Dabei gab es auch einen Schwerverletzten. Der Sicherheitschef des FC Aarau fordert nun Sanktionen gegen Basel. Aus Aarau berichtet Alex Moser.
Leo Locher, der FC Aarau-Sicherheitschef, gibt zu, er und seine Sicherheitsleute waren überrascht, als die FC Basel-Fans gestern plötzlich Richtung Aarau-Fans stürmten.
Wo der Platz losgegangen ist, hat man allerdings nicht auf den ersten Anhieb gesehen, dass da gerade eine organisierte Bande auf einem Block von den Aarauer los ist. Das haben wir erst Sekunden später realisiert und hat dann natürlich einen kurzen Moment gebraucht, bis das angelaufen ist, dass wir da alle Mittel auf den Platz gebracht haben.
Es folgte eine wüste Schlägerei, Pyrofackeln flogen, mehrere Männer wurden verletzt, einer musste mit Kopfverletzungen ins Spital. Im Stadion Brücklifeld wurde ein Schaden von mehreren 10.000 Franken angerichtet. Es zeigte sich, die Fans konnten im alten Stadion Brücklifeld problemlos aufs Spielfeld rennen. In Aarau ist ein neues Stadion geplant. In diesem hätte die gestrige Situation vielleicht verhindert werden können.
Das neue Stadion, muss man sagen, hätte das ganz sicher ein bisschen mehr können verhindern, aber ganz sicher nicht das Ganze.
Leo Locher war 32 Jahre lang Sicherheitschef des FC Aarau. Gestern war sein letzter Einsatz und er ist schwer enttäuscht vom FC Basel. Er nimmt kein Blatt mehr vor den Mund und fordert nun Sanktionen gegen Basel.
Wenn ich von Sanktionen rede, dann sage ich, die meisten vier auf dem Barfußplatz verbieten. Punkt fertig. Dort und zwei. Genau solche Sachen. Und dann kommt es vielleicht irgendwo einmal eins ins Rechte. Das ganze Hooligan-Konkordat und alles, ja, das ist schön. War Werbung gesetzt. Ich persönlich, ich merke nicht viel.
Die Basler feierten schon gestern Nacht, als ob nichts gewesen wäre. Und auch die offizielle Meisterfeier am Sonntag werden sie sich wohl kaum verbieten lassen.
Das war Regionalkorrespondent Alex Moser mit der Sicht des FC Aarau. Und auch die Swiss Football League erwartet eine Verbesserung der Situation mit dem neuen Stadion in Aarau. Das Info 3 war das mit den News-Themen dieses Vormittags. Uns gibt es auch zum Mitnehmen als Podcast auf srf.ch/news. Im Studio heute Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.